Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über den Bitcoin-ETF von NYDIG. Wir sprechen über eine mögliche DDoS-Attacke auf das Solana-Netzwerk, wieso El Salvador Bitcoin-Obligationen rausgeben möchte, wie bald die Italiener der Banca Generali Bitcoin kaufen können und was Canaan aus Kanada in Kasachstan verloren hat. Ganz wichtig, Leute, morgen kommt nicht eine traditionelle Analyse, sondern ich werde wieder mal eine Portfolio-Analyse machen von euren Portfolios, das heißt die Portfolios, die mir in den letzten Wochen zugesandt worden sind, werde ich anschauen, analysieren und meinen Input dazu geben. Daher unbedingt auch morgen entsprechend einschalten. Springen wir in diese erste News Story, und zwar geht es darum, dass die SEC, also die Securities and Exchange Commission in den USA, die Frist für den NYDIG Bitcoin ETF verlängert hat. Und zwar wurde der Bitcoin ETF bereits am 30. Juni 2021 angemeldet bzw. der Antrag eingereicht. Diese Frist wurde nun wieder verlängert, das heißt bis zum 16. März hat die SEC Zeit, den Bitcoin Spot ETF, also keinen Futures ETF, in diesem Zusammenhang anzunehmen oder abzulehnen. Normalerweise macht die SEC solche Fristverlängerungen hauptsächlich, weil sie ein bisschen abwarten möchten. Man holt sich zusätzliche Informationen oder hat noch weitere Rückfragen. Das heißt, dieses Ping-Pong-Spiel kommt von beiden Seiten. Das heißt, man kann auch als NYDIG, zum Beispiel bei der SEC, weitere Informationen zum Antrag verlangen, falls dieser irgendwie abgelehnt werden sollte. Das heißt, dieser Prozess ist ein sehr langwieriger Prozess und ich vermute, dass wir dieses Jahr durchaus ein Bitcoin Spot ETF sehen können. Die Frage ist da, ob dieser Bitcoin Spot ETF noch irgendetwas ändern wird, denn wie gesagt, seit 2017 sprechen die Leute von einem Spot ETF, den sie sich wünschen, bei welchem dann die große Masse quasi in den Markt eindringen würde. Und da bin ich ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Wir bleiben aber beim Thema Bitcoin kaufen, denn die Banca Generali, die Bank in Italien mit 300.000 Kunden, möchte den Kunden auch den Kauf von Bitcoin ermöglichen. Und zwar machen sie das mit der Conio App, die direkt in diese Banca Generali wie integriert wird. Das heißt, man wird eine Art Bitcoin Wallet auf dieser App nutzen können und dann effektiv Bitcoin kaufen können. Stand heute ist es noch nicht möglich, soll aber in den nächsten Wochen abgeschlossen werden, sodass man effektiv Bitcoin kaufen kann. Ich glaube, das sind so die wichtigen sogenannten On-Ramps, also die Möglichkeit, Leute von Euro und Schweizer Franken quasi in die Bitcoin-Welt zu bekommen. Ich glaube, dieser Ansatz wird fast wichtiger als der Spot-ETF-Ansatz, denn der Spot-ETF-Ansatz wird ein sehr langfristiger Ansatz sein. Das heißt, vielleicht werden vereinzelt Leute diesen ETF in das Portfolio aufnehmen, aber ich glaube, die Leute, die wirklich Bitcoin kaufen möchten, um vom Kursgewinn zu profitieren, die werden effektiv jetzt via ihre Bank gehen. Und wir bleiben beim Thema Bitcoin und deren Möglichkeiten, denn in El Salvador werden momentan 20 Gesetze dem Parlament vorgestellt, bei welchen man unter anderem auch über Bitcoin-Obligationen spricht. Und zwar möchte El Salvador Bitcoin-Obligationen für die Bitcoin City ausgeben, also eine Art Bitcoin-Stadt, die in El Salvador komplett die Infrastruktur aufbauen soll. Das heißt, man möchte diese Stadt so finanzieren. Das Ziel davon wird auch sein, 0% CO2-Emissionen zu generieren, das heißt, ein in sich selbst geschlossenes System aufzubauen, bei welchem auf der einen Seite Bitcoin aus erneuerbaren Energien, und in El Salvador sind das ja die Vulkane oder der Vulkan, zu generieren und gleichzeitig eben etwas Profitables auszuschöpfen, in diesem Fall Bitcoin, und diese dann entsprechend auf dem Markt zu verkaufen. Also so könnte dieses Ökosystem funktionieren, und wie gesagt, planen sie nun, diese Bitcoin-Obligationen rauszugeben. Ob diese Obligationen dann für Investoren außerhalb von El Salvador kaufbar sein werden, steht noch in den Sternen. Wir erinnern uns, 2018 oder 2019 hat es ja zum Beispiel in Venezuela eine Art Coin gegeben, also den venezuelanischen Krypto-Coin, bei welchem extrem wenig Details vorhanden waren. Man hat dann angefangen, diesen Coin eigentlich mit Erdöl gleichzusetzen. Das heißt, man hat dann immer die Möglichkeit gehabt, Erdöl von der Regierung wie abzukaufen oder quasi dieses Äquivalent zu sehen. Also das Ganze war extrem intransparent und man weiß bis heute nicht, was mit diesem Coin genau los ist, beziehungsweise weiß eben, dass die Leute in Venezuela eben Krypto-Alternativen Narrativen nutzt. Dann noch ein Blick nach Kasachstan, denn in Kasachstan ist der Bitcoin-Mining-Betreiber Canaan aktiv geworden. Die ursprünglich aus Kanada stammende Firma ist ja im Bitcoin-Mining tätig und hat nun in Richtung Kasachstan expandiert. Man holt da die Leute, die aus China ausgewandert sind, mit ihrem Mining-Equipment eigentlich ab und versucht da entsprechend lokal etwas aufzubauen. Und es macht grundsätzlich Sinn, dass die Leute aus dem Ausland eigentlich vielleicht finanziell, vielleicht sogar incentiviert werden, in Kasachstan entsprechend diese Mining-Operationen aufzubauen und vor allem die Leute finanziell zu unterstützen, die raus aus China möchten. Denn Stand heute sieht es wirklich so aus, als würde das Bitcoin-Mining komplett verboten werden in China, beziehungsweise es wurde ja vor dem Sommer 2021 ein Gesetz verabschiedet, das es verboten hat. Vereinzelt gibt es immer noch Miner, muss man auch dazu sagen, aber ein großer Teil ist nun ausgewandert, wie gesagt, nach Zentralasien wie Kasachstan, aber auch nach Nordamerika und nach Westeuropa. Das heißt, Canaan Incorporated hat 10.300 Avalon Miner in Kasachstan platziert per 31. Dezember 2021 und hat nun die erste Phase ihrer Expansion nach Zentralasien abgeschlossen. Ich glaube, Kasachstan wird noch sehr stark von diesem Trend profitieren. Man hat ja davon gesprochen, dass die Steuereinnahmen allenfalls sehr interessant sein könnten. Gleichzeitig ist natürlich der Stromverbrauch extrem hoch. Das heißt, da muss man sich ein entsprechendes Modell ausdenken, wie das Ganze funktionieren könnte. Und zum Schluss hat es am 4. Januar, also gestern, dazu geführt, dass auf dem Solana-Netzwerk gewisse Transaktionen nicht durchgegangen sind. Man hat sich dann zurückerinnert in den Herbst 2021, bei welchem das Solana-Netzwerk angegriffen wurde und hat jetzt auch vermutet, dass eine DDoS-Attacke wieder der Fall gewesen sein soll. Der Gründer von Solana, Anatoly, sagt aber auf Twitter, nein, es hat nichts mit einer DDoS-Attacke zu tun. Es gab aber ein technisches Upgrade und das ist nicht ganz sauber verlaufen und deshalb sei es zu diesen Problemen gekommen. Auf der einen Seite ist die Solana-Status-Page, die keinerlei Probleme angezeigt hat, natürlich quasi der Beweis, dass das alles gut ging. Aber auf der anderen Seite berichten mehrere Leute inklusive Screenshots, dass es zu Problemen bei Solana gekommen ist. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen von Solana, auf der einen Seite extrem schnell, extrem günstig, aber auf der anderen Seite eben auch extrem zentralisiert. Und das wiederum führt so ein bisschen die Investoren zum Hinterfragen, ob Solana wirklich der Zukunft gerecht werden kann, vor allem in einer Zukunft, bei welchem noch weiter skaliert wird. Das heißt, momentan sehe ich mehr Attraktivität bei Protokollen wie Luna, bei Avalanche, aber auch bei Phantom, die sich wirklich so ein bisschen versuchen, Marktanteile von Solana abzuknüpfen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, auf dem L1, aber auch später auf dem L2-Markt von den Skalierbarkeitslösungen und vor allem auch im Anbetracht des DeFi-Marktes. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.